Und herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft. Begegnungen mit besonderen Persönlichkeiten aus unserer Verbandsgemeinde. Folge 12 der zweiten Staffel. In diesem Podcast, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich Sie bestenfalls unterhalten und mit Menschen bekannt machen, die etwas zu sagen haben. Und heute haben wir gleich zwei davon, an wechselnden Orten sind wir immer unterwegs, heute haben wir gleich zwei davon, die ein besonderes Heimspiel aufzuweisen haben. Eine davon ist zu Hause, wo sie aufgewachsen ist und sitzt hier, wo sie arbeitet, wo sie jeden Tag verbringt und wo sie auch einen Lebensraum hat. Davon bin ich sehr überzeugt und nicht nur einen Arbeitsplatz. Nämlich, wir sind an der IGS Rülsheim und ich treffe hier Daniela Johannes, die Stufenleiterin für die 5. und 6. Klasse. Hallo Dani.
Hallo Matthias.
Ja, wir sind per Du und kennen uns nämlich schon urlang. Dani, erzähl mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie wir uns kennengelernt haben.
Wir kennen uns eigentlich seit der 5. Klasse, haben gemeinsam das Goethe-Gymnasium besucht in Germersheim und etliche Kämpfe gefochten, ganz besonders im Geschichte-Leistungskurs.
Kämpfe? Ich erinnere mich.
Ja, da hatten wir einige Diskussionen, auch noch mit unserer Geschichtslehrerin, war immer sehr amüsant und hat den Kurs bereichert.
Absolut, ne? Ja. Diskussionen, unterschiedliche Meinungen bereichern das Leben, so ist es. Mein zweiter Gast war mal Oppositionsführer im Gemeinderat in Leimersheim. Was eine tolle Überleitung. Herzlich willkommen, David Emling.
Hallo Matthias.
Ja. David, du bist zwar ein Leimerscher, aber du wohnst nicht mehr in Leimerscher.
So ist es, ja. Der Liebe wegen, natürlich. Warum verlässt man Leimersheim sonst?
Es sind deine drei Frähe.
Genau. Jetzt, wenn man die Katze dazu zählt, sind es vier. Schauen wir mal,
wie es noch weitergeht. Ja, aber genau. Du bist in der Nachbarschaft, ne?
Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe überlegt, ob ich meinen FCL-Pulli heute anziehe. Wir haben ja am Sonntag die Meisterschaft gefeiert. Ich bin ja tatsächlich noch in der aktiven Mannschaft dabei.
Ist auch nicht, wie D-Klasse ich, Ost, D-Klasse, gell?
Oder wie das heißt? D-Klasse Südpfalz Ost. Und ab nächster Saison dann C-Klasse, ja, genau. Schauen wir mal, ob ich da noch eine halbe Stunde durchhalte auf dem Riesenfeld, was wir da haben.
Das Tolle an dieser Mannschaft ist ja nicht, dass er jetzt in die D-Klasse Meister wurde. Das natürlich auch. Ja. Aber dass es sie überhaupt gibt.
Ja, absolut. Und, also dass es funktioniert, weil die sich ja, da könnte man jetzt natürlich sofort Demokratie theoretisch einsteigen, weil sie sich selber reguliert. Es gibt ja keinen Trainer, der das so von oben, das ist ein Trainerteam. Und über eine Spieler-App wird das Training festgemacht und so weiter. Also es ist ganz toll, dass das funktioniert. Das hat man selten.
Und es ist zustande gekommen, weil noch der letzte Runde so ein bisschen das Gefühl da war, das Kind in Leimersche die Lichter ausgeht, fußballmäßig, ne?
Ja, beziehungsweise, ja, jugendtechnisch ist das ja schon lange der Fall und es gab dann tatsächlich so ein bisschen Initialzündung von verschiedenen Seiten. Ich meine, ich habe dann so in der Aha noch so ein bisschen rumgekickt, ne, mit ein paar Hörtern und ein paar Leimerscher zusammen, aber so ein bisschen mit gerade mal jetzt 5, 6, seit gestern 36, will man es noch einmal wissen vielleicht.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich, ja. Lieber David, zu deinem Geburtstag und zur Meisterschaft. Ja. Und wie gesagt, besonders stolz kann man, glaube ich, darauf sein, dass die Leute sich da zusammengefunden haben. Auch ein paar, die zugezogen sind, in Anführungsstrichen, ja. Ne? Ja. Die man dadurch hat gewinnen können. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Und wenn das mit der Jugendarbeit auch noch klappen würde, ne, dann wäre man natürlich ganz froh und stolz. Wir sind irgendwie vom Thema abgekommen, Dani, merkst du das? Wenn die Lämmer schon anfangen, über Fußball oder über den Helm zu reden, dann, aber du hast ja eigentlich das Helmspiel. So, jetzt wollen wir aber euch zwei noch ein bisschen vorstellen. Wir beginnen bei der Dame, liebe Frau Johannes. Lehrerin an der IGS, hat man heutzutage in einer modernen Schule wie der IGS Rilse noch Fächer oder unterrichtet man eigentlich alles?
Das ist eine ganz entscheidende und wichtige Frage. Also mein Leitziel oder mein Leitbild ist schon immer zu sagen, wir unterrichten Schüler und keine Fächer. Oh. Das ist der springende Punkt. Ja, da springt so manch einer der Gymnasiallehrer natürlich über die Tische. Ja. Ganz klar, da hat man ein anderes Berufsbild. Aber in einer Gesamtschule, wie wir sie jetzt hier haben, mit Schwerpunktschule und allem drum und dran, kann man nur hier seine Arbeit richtig machen, wenn man Schüler unterrichtet und von seinem Fächerdenken wegkommt und über den Tellerrand guckt.
Was hast du denn ursprünglich mal studiert?
Ursprünglich Anglistik und Theologie. Praktiziere ich immer noch, ja. Englischlehrerin, katholische Religionslehrerin von 5 bis 13. Ja, aber dann kommt natürlich noch ganz viel anderes dazu. Ganz viel Pädagogik, Psychologie, Sozialarbeit, alles Mögliche, was man heutzutage braucht im Schuldienst.
Was ist eine Schwerpunktschule?
Schwerpunktschule ist eine tolle Sache. Eine Schwerpunktschule gibt Schülerinnen und Schülern, die einen besonderen Förderbedarf haben und die früher, so sagte man, an die sogenannten Sonderschulen, den Begriff gibt es natürlich nicht mehr, gekommen wären, jetzt die Möglichkeit, an einer Schule in einem inklusiven Modell unterrichtet zu werden von Förderschullehrern und von Regelschullehrern. Das heißt, wir haben Schüler hier bei uns an der Schule, die komplette Bandbreite von Förderschülern über früher, sagte man, Hauptschüler, berufsreife Kinder, Realschüler und Gymnasialkinder, alle zusammen gemeinsam an uns an einer Schule. Und das Ziel ist, allen, soweit es geht, gerecht zu werden.
Den ihnen gemäßen Abschluss.
Richtig.
Ihnen zu vermitteln, genau. Nee, die Kompetenz zunächst mal, ja, zu vermitteln, die sie brauchen, auch fürs Leben, aber die auch ihren Talenten entspricht.
Genau, richtig. Also die Teilhabe erstmal zu ermöglichen und sie so aufs Leben vorzubereiten, dass sie irgendwo Fuß fassen, egal mit welchem Abschluss das dann auch ist.
Jetzt können wir mal kurz hier bleiben bei der IGS Rülsheim, weil du das gerade so schön erklärt hast. Das war ja mal eine Hauptschule, das wurde dann zur Regionalschule. Wie viel Hauptschule Rülsheim ist ja noch drin, also räumlich fast nichts mehr, oder?
Räumlich fast nichts mehr. Ich erlebe als Rülsheimerin in vielen Gesprächen mit erwachsenen Menschen, die früher diese Schule besucht haben, als Hauptschüler immer noch Vorbehalte. Die denken, ja, das ist ja noch so die alte Hauptschule, aber wir haben es in den letzten 10, 15 Jahren geschafft, da wirklich Mauern zu durchbrechen und der Gesellschaft hier auch vor Ort klarzumachen, wir sind eigentlich was ganz anderes jetzt. Wir sind eine Gesamtschule, wir sind eine Schwerpunktschule, wir haben ein neues Kollegium am Start, wir haben neue Schulkonzepte. Was wir nach wie vor immer noch haben, das sind unsere Kinder, die man früher Hauptschüler nannte. Und die kommen zu uns und das ist auch richtig und wichtig, denn wo sollten sie sonst hin? Ja? Es gibt natürlich noch in Rheinland-Pfalz die Realschule Plus oder kooperative Modelle. Aber ich sage mal, diesen integrativen Ansatz, wie wir ihn hier leben, mit innerer Differenzierung, alle gemeinsam zu unterrichten, das zeichnet uns eigentlich aus.
Ich war bei eurer Abiturfeier zu Gast und war ja selbst auch mal Lehrer. Und wie Sie meinem Grauen zuvor hin entnehmen konnten, Lehrer am Gymnasium, ne? Dani hat ja den Seitehieb platziert. Und ich war in einem altsprachlichen Gymnasium. Ich weiß, dass ehemalige Kollegen diesen Podcast auch hören. Ja, deshalb kann ich das immer hier aus dem Nähkästchen plaudern. Bei uns war eine Abiturfeier im Saalbau in Neustadt. Es trat das Schulorchester auf. Ne? Man fiedelte sich so in den Abend hinein, die Eltern entsprechend gewandelt. Es wurde ein Programm aufgelegt, das natürlich höchsten kulturellen Ansprüchen genügen musste. Der Schulleiter sprach auf Latein, der Schulendlehrer dann Sprecher sprach auf Englisch, wenn nötig. Ja, also Bildungsbürgertum par excellence. Und hier an der IGS Riddelse war es total herzlich. Also ich war sehr beeindruckt, Dani, wie die Stimmung unter, also zwischen Lehrern und Schülern, Schülern und Lehrern, Schülern und Schülern war. Das hat auf mich sehr herzlich gewirkt, sehr menschlich, authentisch, wertschätzend. Und man hat sich selbst nicht ganz so ernst genommen.
Ja, ich finde, das hast du sehr gut beobachtet. Das ist das, was auch die Schulgemeinschaft hier eigentlich ausmacht. Also die Lehrerinnen und Lehrer, die sich hier für diese Schule entscheiden, auch die Gymnasiallehrer, die entscheiden sich ganz bewusst hier für diese Schulform. Die sagen, ich möchte mit den Kindern am Kind arbeiten, ich möchte die Kinder begleiten, ich möchte Lernpartner sein. Und das setzt eine gewisse Grundhaltung voraus. Und wenn man die nicht mitbringt, dann erlebt man dieses soziale Miteinander ja gar nicht.
Ich will natürlich nicht sagen, liebe ehemaligen Kollegen, dass am KRG keine Wertschätzung Schülern gegenüber vorhanden war. Aber es ist eben ein anderes Klima und eine andere Grundhaltung oder eine andere Ausgangsposition vielleicht auch, ne? Weil die Richtig. Schüler eben anders sind, weil sie nicht ab der 5. Klasse Latein gelernt haben und nicht alle eben vom Elternhaus her schon mit 4 Jahren ein Bilderbuch lesen konnten. Und dann aber sie zum Abitur zu führen und den Stolz dieser jungen Leute zu sehen, ne, wenn sie dann das Zeugnis haben und sagen können, ich habe es gepackt, ich habe es vielleicht auch trotzdem gepackt. Das fand ich sehr beeindruckend. Das wollte ich gerade nochmal loswerden, ja, an dieser Stelle. Und solange haben wir den David Waterlusse, ehe wir ihn vorstellen, lieber David Emling. Es gibt ja die Theorie, dass man die ersten Sätze großer Bücher betrachten sollte. Und ich fange einfach mal mit einem ersten Satz an, den ich gefunden habe. Ein noch vom Schlaf getrübter Blick auf den Nachttisch. Lieber David.
Das kommt mir bekannt vor, ja.
Was hat es mit diesem ersten Satz auf sich?
Der stammt von mir tatsächlich, ja. Es wäre jetzt sehr peinlich, wenn ich das nicht erkennen würde. Das finde ich schön, dass du damit anfängst, Matthias.
Wie heißt sehr das schön. Buch? Worum geht es? Erzähl mal ein bisschen darüber.
Das Buch heißt Daniels Hang. Das ist mein Debüt, das im letzten Jahr erschienen ist. Und ja, es hat natürlich gewisse autobiografische Züge. Also es ist ein Mann so Mitte 30, der sich so ein bisschen im normalen Leben wiederfindet und der so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen einem, sagen wir mal, normalen, strukturierten Leben, das er auch irgendwo will, weil er eine gewisse Sicherheit auch will, aber auch seiner Leidenschaft, das ist das Schreiben, beziehungsweise das literarische Schreiben, aber auch das wissenschaftliche Arbeiten, was er gerne machen würde. Also er schwankt so hin und her zwischen, er will eigentlich aus dem jetzigen Leben ein Stück weit ausbrechen und das machen, was er unbedingt will, weiß aber, dass das eigentlich ein sehr, sehr riskanter Weg ist und das zieht sich durch bis zum Schluss. Ich denke, dass jetzt die Verkaufszahlen nach oben schnellen, wenn die das hören. Aber ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, am Schluss realisiert er, dass er eigentlich das, was er hat, was er schon lange hat, nämlich dann irgendwann auch Kind und Familie, im Grunde schon so ein Stück weit das ist, was er immer gesucht hat.
4.50 Uhr guckt er auf die Uhr.
Ja.
Und dann ist, wenn ich das so sagen darf, eine wunderschöne Szene, er schmiegt sich, er riecht an seiner Frau, die neben ihm liegt und das hat sowas von Wärme, Nähe und von Geborgenheit. Und danach geht es um Team- und Kommunikationsfähigkeit. Kommen plötzlich Begriffe, die einem so als Lehrer, ne, die und als Sozialwissenschaftler oder als Mitarbeiter einer Verwaltung sofort wieder in den Berufsalltag zurückholen.
Genau so ist es, ja.
Genau, und das ist dieses Spannungsfeld.
Genau, das war die Intention.
Dass
ja,
du so am Anfang
richtig,
und du ja, siehst, ja, ja. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber die erste Seite und es spricht ja. Dann fürs Buch, ne?
Ja.
Wenn ich zumindest dieses Spannungsfeld genau. Am Anfang kapiert ja. Habe. Ja. David Emling hat einen Doktortitel, also eigentlich müsste ich sagen, herzlich willkommen Dr. David Emling der Sebastian Höher hat mir in mein Skript geschrieben, dass er Doktor der Philosophie ist.
Jein, also Dr. Phil, aber das heißt ja vieles, also ja, eigentlich, genau. Eigentlich Soziologe.
Soziologe.
Aber
die Einfallsschule, die hat das auch geschrieben.
Ja,
okay, die Einfalls mal wieder.
Ah, das war wahrscheinlich der Michael Schwab, das ist nämlich mein Schwager, der so das ein oder andere schon verfasst hat, der weiß das auch nicht. Der studiert aber selber, wie ich studiert habe und das ist eine Mischung aus beiden.
Und David, worüber hast du promoviert?
Ich habe promoviert über, also es hat natürlich einen ganz super tolle wissenschaftliche Titel, den ich gar nicht mehr so genau weiß, aber es geht im Grunde über die Gerechtigkeitskonstruktion im Alltag eines Berufspolitikers. Also ich habe in der, meine Masterarbeit war über zeitgenössische Gerechtigkeitstheorie. Und du hast ja vorhin meine Rolle als Oppositionsführer erwähnt in Leverage, was ja nicht stimmt, es war jemand anderes, war ja eigentlich der Oppositionsführer. Ja, stimmt, wir wissen ja beide wer, aber ich war mit dabei. Ne? Naja, aber ich kam auf das Thema, weil ich, wie gesagt, in dem Masterstudium viel mit Gerechtigkeitstheorie mich auseinandergesetzt habe und dann kam ich in die SPD oder war schon, aber kam dann so auch in den Bundestagswahlkampf 2013 und dachte, hey, die SPD weiß, was es ist. Es ist irgendwie komisch. Die ganzen Philosophen zerbrechen sich den Kopf seit über 2000 Jahren. Was ist der Begriff eigentlich genau? Was heißt er? Was meint er? Und die SPD hat, ja schon oft, aber 2013 war das ganz massiv, das plakatiert. Ne? Gerechtigkeit ist das und das. Also keine Zweiklassenmedizin. Mindestlohn 8,50 Euro wohlgemerkt. Damals kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Und so weiter und so fort. Und ich dachte, das ist irgendwie komisch, dass die genau wissen, was damit anzufangen ist, während sich die Philosophen den Kopf zerbrechen. Und dann dachte ich, ich versuche mir das mal aus der Nähe anzugucken. Sprich, ich begleite jemanden, der das hauptberuflich macht oder will. Ist auch kein Geheimnis, war der Thomas Hitschler, bei dem habe ich dann auch danach gearbeitet im Bundestagsbüro und habe das dann sozusagen live verfolgt, also mit der Methode der Ethnographie. Das ist quasi die Ethnologie im daheim, ja, also nicht in fernen Ländern, wie das die Ethnologen früher gemacht haben, sondern Ethnographie heißt, dass man quasi den Alltagsbereich, in dem man sich ohnehin tummelt, wie etwas Fremdes sich anschaut. Und dann dachte ich, okay, das mache ich mal.
Damals hat die Partei, der ich angehöre, gesagt, gerecht ist, was Arbeit schafft. Ja. Ja, das ist das andere.
Ja, genau.
Ja. Extrem. Ja. Aber gut, das lassen wir jetzt heute genau. aus. Ja. Du bist Mitarbeiter der AWO, der Arbeiterwohlfahrt.
Ja.
Ja. Und begleitest dort das Projekt Schule gegen Rassismus.
Genau.
Und jetzt sind wir beim Thema. Ja. Nach einer Viertelstunde vorgeblendet, das aber bestimmt auch schon ganz interessant war. Ne? Ich hoffe, es hat noch niemand abgeschaltet. Und wir beginnen mit diesem Projekt, in dem der David uns sagt, warum die Arbeiterwohlfahrt sich darum kümmert.
Ja, das ist gleich eine gute Frage, Matthias. Ich bin seit jetzt über 6 Jahren bei der AWO, war dort zunächst Verbandsreferent, war eigentlich der, der sich für die Ortsvereine kümmert, ums Ehrenamt, weil die AWO ist ja im Grunde beides. Die ist ja Unternehmen natürlich mit einem ganz starken Schwerpunkt in der Pfalz mit Seniorenhäusern, aber halt auch immer wie ein Verein organisiert, im Grunde auch wie eine Partei. Das ist eigentlich das Gleiche. Und da müssen wir keinen Hehl draus machen, dieser Bereich ist ziemlich kompliziert, nicht so leicht, so wie es jedem Verein im Grunde geht. Wir hatten es vorhin vom FCL, ne? Also die Jugendarbeit oder Nachwuchsarbeit, die ist natürlich sehr schwierig und die Ortsvereine sind überaltert und so weiter. Und man hat halt gesagt, man hätte gern jemanden, der sich darum kümmert. Das war ich damals. Das war schwerer als gedacht, um ehrlich zu sein. Ich wusste, auf was ich mich einlasse, aber es ist nicht ganz leicht, weil natürlich mal die AWO wurde 1990 gegründet, nach dem Ersten Weltkrieg, hat Suppenküche organisiert und so weiter. Das ist heute nicht mehr der Fall, Gott sei Dank. Aber es gibt natürlich andere Probleme, die
große soziale Herausforderungen.
Genau, ne? Genau. Aber die AWO tut sich schwer, das organisatorisch zu fassen, sage ich mal.
Gibt es viele Beispiele dafür, auch am anderen Ende so der Ideologie wieder, katholische Arbeiter, Vereine, ne? Oder ja. Die Krankenpflegevereine, ja. die hier in der Gegend sehr stark waren. Ne? Also ich bin ja Vorsitzender der Sozialstation, die bei uns Träger sind. Es ist ja so aus einem eine ähnliche Motivation entstanden, ein paar Jahre früher, aber trotzdem, ne? Weil man gemerkt hat, die Leute vom Land sind nicht gut versorgt, man hat sich organisiert und da fehlt heute so ein bisschen der Blick natürlich, was ist in der heutigen Zeit Aufgabenfeld für einen Krankenpflegeverein.
So ist es, ja, ganz genau. Und dann kam eigentlich nach einer Zeit Direktor der Landeszentrale, der Bernhard Kukatzki, der auch in der AWO aktiv war. Und es war wirklich ein Zufall. Also wir hatten im Gespräch, auch mit der Vorsitzenden der AWO insgesamt, hat er sich ausgetauscht, wie groß die Herausforderungen in der Landeszentrale für politische Bildung sind, weil das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, so erfolgreich ist. Das klingt paradox, aber es war eben so, dass es lange Zeit eine halbe Stelle in Mainz gab, der Landeskoordination des Projekts, so heißt es, die landesweit guckt, dass alles läuft in dem Projekt. Aber irgendwann waren das 80, 90, 100 Schule. Inzwischen sind wir bei knapp 200. Und es ist natürlich ausgeschlossen, dass das jemand in Mainz mit 50% Stellenumfang macht. Und es ist auch nicht gut, weil die Distanz viel zu weit ist. Und deshalb hat man Regionalkoordinationen eingerichtet, so heißt es. Und wir haben dann im Gespräch uns überlegt, dass das eigentlich genau das ist, was die AWO früher auch mal gemacht hat. Die AWO war nämlich auch eine Bildungseinrichtung und war natürlich auch politisch sehr aktiv. Und deshalb passt das ganz gut. Und dann kam das so, dass ich das machen durfte.
Dani, wie ist die IGS Rilse zum Thema Schule ohne Rassismus gekommen?
Also die frühere regionale Schule hatte diese Plakette schon. Ja. Die haben damals, glaube ich, auch schon da ganz gut gearbeitet. Dann wurde die IGS hier installiert. Es kam zu Schulleiterwechsel, neue Schulform kam an den Start. Und auf einmal war diese Plakette irgendwie vom Erdboden verschwunden. Man hat sich noch dunkel daran erinnert, das gibt's doch hier irgendwie. Und der letzte Schulleiter, der Jürgen von Randow, hat unsere Plakette im Keller gefunden, hat die vor eineinhalb Jahren ausgekramt also und kam ins Kollegium und sagte, ja, hochgetragen und sagte, was machen wir denn damit? Und dann hatten wir Gott sei Dank sofort Kolleginnen und Kollegen am Start, die gesagt haben, boah, die Schule hat diese Auszeichnung schon, dann fangen wir gerade wieder an. Ne? Und dann haben wir wirklich Kolleginnen und Kollegen gefunden, die Frau Rohrmoser und der Herr Metz, die gesagt haben, ja, wir bringen das an den Start. Und das war gefühlt erst vor 12 Monaten. Und dann haben wir jetzt tatsächlich geschafft, in diesem Schuljahr viele Projekte, Workshops an den Start zu kriegen, um diese Plakette auch mit Leben zu füllen. Weil es reicht ja nicht, sich das Ding an die Hauswand zu nageln. Da muss ja was bei rumkommen. Das ist unser Ziel.
Wenn wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wollten, was ist denn Rassismus? Was ist das, was hier in der Schule keinen Platz haben soll? Wie würdest du das zusammenfassen?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Was ist Rassismus? Wir als Schule, 800 Schüler, sagte ich eingangs schon, unterschiedlichster Couleur. Die Kinder kommen aus den unterschiedlichsten Kulturen. Wir leben sozusagen in einem Mikrokosmos, in einer Zwangsgemeinschaft zusammen. Gleichzeitig bilden wir die Gesellschaft natürlich ab draußen. Wir erleben oftmals, und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen, dass Kinder benachteiligt werden, beleidigt werden durch Äußerungen, durch Taten, durch Blicke. Da reichen schon kleine Sachen, wie ein Junge kommt in ein Klassenzimmer und ein anderer sagt, oh, hier riecht's aber nach Knoblauch. Das reicht schon. Da reicht schon ein Blick. So, und dann habe ich als Lehrkraft zwei Möglichkeiten, hinsehen oder wegsehen. Und wenn ich mich dafür entscheide, da hinzusehen, dann bearbeite ich dieses Thema. Und das ist nur ein Mini-Eindruck. Ja? Und da kann man sich vorstellen, was noch alles so läuft. Innerhalb Schule und innerhalb unserer Gesellschaft.
Und sich das als Schule zum Thema zu machen, bedeutet dann, dass man nicht wegguckt, kann man
genau,
das so
richtig
sagen?
Hinsehen statt weggucken, genau, so würde ich das sehen.
Und es zum Thema machen, ne? Dort, wo es auffällt, aber auch schon von vornherein damit umgehen, auf bestimmte gesellschaftliche Problemstellungen hinweisen, auf Entwicklungen unserer Zeit, wo jedes Kind einen hochkomplexen Computer in der Tasche hat, mit dem man weltweit kommunizieren, sich alles runterladen kann, was man will, auf dem man alles aufnehmen kann, was man auf dem Schulklo, im Pausenhof, unterm Tisch oder sonst wo anstellt und mit dem man auch Macht ausüben kann.
Richtig, ja.
Ja, und das sind dann die Themen, die in diesem Projekt eine Rolle spielen.
Genau.
Herr David hat in einem Interview mit unserer Pressestelle gesagt, dass die IGS Rülsheim hier eine Vorreiterrolle in der Region hat. David, warum ist es so?
Ja, das ist so. Das ist deshalb so, weil wir hatten es gerade, der Zeitraum innerhalb dessen, das von 0 auf 100 wieder hochgefahren wurde, war sehr kurz. Also es war wirklich beeindruckend, wie schnell das ging. Ich erinnere mich noch, dass ich beim früheren Schulleiter hier saß mit noch Maske, Mitte in der Corona-Zeit, vorher getestet mit allem drum und dran. Und dann ging es danach wirklich schnell und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es bei aller wirklich großer Sympathie und für die Frau Rohrmoser und Herr Metz und natürlich für dich, Daniela, aber es gibt auch eine Schulgemeinschaft, also eine Schülerinnen- und Schülergemeinschaft, die dahinter steht. Es gibt eine Courage AG, die über 30 Leute zählt. Das ist wirklich extrem selten. Das muss man fairerweise auch dazu und selbstkritisch auch dazu sagen. Es gibt viele Schulen, da macht es irgendwie eine Lehrkraft, ein Einzelkämpfer, der mir dann auch in den Gesprächen, wenn ich vor Ort hingehe, auch noch sagt, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, warum ich das mache, aber die Schulleitung hat gesagt, übernehmen Sie das mal und dann schauen wir. Habe gerade vorhin eine Mail gekriegt, dass jetzt eine Kollegin wieder aus der Elternzeit kommt und die feststellt, in der Zeit hat es niemand bearbeitet. Es gibt keine Schüler mehr, die sich darum kümmern. Wir müssen da wieder von vorne anfangen. Das war nach Corona natürlich Standard. Das war auch wirklich schlimm, dass man da viele verloren hat und wieder von vorne anfangen musste. Aber es ist sehr selten, dass das wie hier in Rülsheim so schnell wieder an Fahrt gewinnt.
Und du hast eben angedeutet, die Beteiligung der Schüler. Ich habe gelesen, das ist so, dass es auch eine basisdemokratische Seite geben muss, dass ein bestimmter Anteil der Schüler auch dafür sein muss. Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben?
Genau, also es gibt im Grunde drei Punkte, die man, um Schule ohne Rassismus zu werden, überhaupt erfüllen muss. Das ist, man muss sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. So ein klassisches Ding ist Fahrt nach Osthofen zum Beispiel oder in ein anderes ehemaliges KZ. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist dann ein Paten oder eine Patin zu finden. Auch mehrere gegebenenfalls, die das noch ein bisschen nach außen vertreten und hierher kommen, wenn was stattfindet, was Spannendes unter Umständen. Und das Dritte ist, dass die so drei Leitsätze, die es gibt, wo man sich dazu verpflichtet, wenn Rassismus oder andere Formen der Diskriminierung an der Schule stattfinden, dass man sich dagegen wehrt oder aufsteht und was sagt und so weiter. Und da gibt es drei ausformulierte Sätze, die zu unterschreiben im Grunde. Und zwar auch physisch tatsächlich das zu tun. Früher war das so, man hat es dann einfach, da lagen Lichter rum und man hat unterschrieben. Das ist natürlich datenschutzrechtlich schwierig und inzwischen gibt es tatsächlich eine geheime Abstimmung. Also das ist ein ordentliches, gutes Verfahren inzwischen. Und 70% der Schulgemeinschaft müssen da zustimmen.
Und das war hier in Rülsheim der Fall?
Ja, das war der Fall. Und wobei es schon lange her ist, wir haben es gehört, Schild im Keller, es ist wirklich schon lange her, aber das war der Fall, genau. Ja.
Dani, wie kam es dazu, dass du selbst im Projekt engagiert bist? Weil es jemand aus der Schulleitung mitmachen musste oder war es für dich danach einen, klar, dass es dich interessiert?
Also zum einen, weil es mich schon immer interessiert hat und weil ich das als sehr wichtiges Thema hier für die Schulgemeinschaft finde. Zum anderen, weil ich Teil der erweiterten Schulleitung bin. Und natürlich hat da jeder seinen Aufgabenbereich und ordnet sich Themen zu, wo man auch eine Neigung für hat. Ja. Und für mich war das dann ganz klar, als die Kolleginnen und Kollegen ankamen, sie möchten da aktiv werden, sagte ich, ja, gerne. Ich bin euer Bindeglied zwischen Chefetage und Schülerschaft und des Kollegiums. Gerne. Und ich bin heilfroh darum. Also es ist eine wahnsinnig komplexe Aufgabe. Je mehr man sich da einarbeitet, umso mehr merkt man, was man alles noch tun könnte. Ja, also wir haben heute Morgen gerade den Vorsitzenden vom Beirat, der Migrationsbeirat hier gehabt, den Herrn Yüksel. Der hat uns aufgezeigt, welche Netzwerke er kennt, welche Leute er schon mit Kooperationen bedacht hat, was er für uns tun könnte. Dann hat er gefragt, ja, wie könnten wir zusammenarbeiten? Das ist nur eine Momentaufnahme. Der war heute Morgen zum ersten Mal hier. Wir haben uns vorher noch nie gesehen und jeder von uns ist aus dieser Sitzung raus und hatte eine To-Do-Liste gleich wieder mit 12, 15 Punkten und Adressen und Telefonnummern. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Feld, aber entscheidend für uns ist immer, unsere Schüler stehen hier im Mittelpunkt und darum geht es. Es geht um die Schülerinnen und Schüler hier vor Ort und es geht nicht nur um Rassismus, es geht ja noch um viel mehr. Es geht um unser früherer Religionslehrer, Matthias, den wir beide kennen, der sagte mal einen sehr legendären Satz für mich. Er sagte, alle Ismen sind gefährlich. Ja, da hat er mit Katholizismus begonnen und Extremismus aufgehört. Und das habe ich immer wieder im Kopf. Und
Faschismus.
Da geht es um ganz viel, bei Sexismus angefangen. Ja. Alles, die ganze Palette, die ganze Bandbreite. Und wenn man sich mal anguckt, was da alles schieflaufen kann, da kann man nicht wegsehen.
Und das muss natürlich auch an die Schüler gebracht werden, das heißt in verschiedenen Altersstufen auf unterschiedliche Art und Weise. Und das zeichnet ja das Programm, was es jetzt hier gibt, glaube ich, auch sagen zu dürfen aus, dass man genau geguckt hat, wie kann ich es in der 5. Klasse machen, aber ich muss das Thema ja auch in der 11. Klasse, Oberstufe oder dann auch in der Mittelstufe platzieren können. Vielleicht könntest du beschreiben, wie die verschiedenen Programmangebote sind und waren jetzt, seit ihr wieder begonnen habt,
ja,
um auch zu verdeutlichen, wie man das in unterschiedlichen Alter der Schülerinnen und Schüler thematisieren kann.
Also uns war von vornherein wichtig, dass die ganze Sache einen roten Faden bekommt, dass es kein Zufallsprinzip ist, ob ein Schüler jetzt diesen Workshop hat oder einen anderen oder ob in diesem Jahrgang das gemacht wird, im nächsten geht das Geld aus und dann funktioniert es wieder nicht, sondern wir wollten quasi wie auch einen Lehrplan, also wie ein Curriculum angelegt, gewährleisten, dass alle Schüler, die hier unsere Schule besuchen, von 5 bis 10 oder 5 bis 13 oder nach der 9. vielleicht schon gehen, dass die so ein Grundgerüst mitkriegen. Deshalb haben wir uns überlegt, in den verschiedenen Jahrgängen, was passt, was macht Sinn, was passt auch zu den kognitiven Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler und haben angefangen in Stufe 5, 6 mit Demokratie, Medienerziehung, Mobbing, Cybermobbing, diese Geschichten, wie gehen wir mit WhatsApp um, Beleidigungen innerhalb des Klassenchats, was kann da passieren, also ganz eng an den Kindern dran, ja, die haben ihr Smartphone mit in die Schule gebracht, wir hatten einen fantastischen Referenten und der hat denen mal aufgezeigt, welche Äußerungen in so Chats laufen und die Schüler mussten sagen, ja, das ist für mich schon eine Beleidigung und das nicht. Und dann wurden natürlich auch rechtliche Dinge aufgezeigt. Das war hochspannend und genau richtig für die Fünfer und Sechser. Dann haben wir gesagt,
also Fünfer muss man sich dann vorstellen, da sitzen von 20 Schülern 28 mit Smartphone.
Richtig. Manche haben auch, der Trend geht zum Zweithandy, also manche haben zwei. Es ist so erschreckend, ja, aber ist so. Und die haben vollen Zugang zu allem.
Und deshalb muss es natürlich dann auch
richtig
in der Schule seinen Platz haben als
genau,
Thema. Ne?
Genau,
Medien.
Genau, Medienerziehung,
Erziehung,
ganz, ganz wichtig.
Kritischer Umgang damit.
Ja,
dann bleiben wir mal bei diesem Beispiel, was du gerade genannt hast. Also da kommt ein Referent dann auch von außerhalb, der das dann thematisiert, weil das sein Spezialgebiet ist und er vielleicht dann auch authentischer rüberkommt, wie jetzt ein Fachlehrer oder was?
Das ist ganz entscheidend, dass nicht wir Lehrer das machen mit den Kindern, weil ich gebe dann vielleicht 3 Tage später eine Englischklassenarbeit zurück. Ich bin die Noten gibt. Das macht wenig Sinn für die Kinder. Ja? Das heißt, wir müssen natürlich auf Experten dazugreifen, die natürlich auch Geld kosten, ist ganz klar. Und alle Workshopleiter, die wir hier hatten, egal in welchem Jahrgang, haben gesagt, wir möchten das gerne ohne die Lehrkraft im Raum tun. Wir möchten, dass die Kinder sich öffnen, dass sie frei sprechen, dass sie keine Angst haben, oh Gott, was denkt jetzt mein Lehrer von mir? Das war ganz entscheidend im Jahrgang 7 und 8, denn da ging es um Sprachsensibilisierung. Ja? Wie gehe ich um mit Begriffen wie, du bist doch schwul oder du bist doch so und so, ach
behindert,
Gott, bist du eine Transe,
so.
Du bist ja behindert. Solche Dinge, wie gehe ich mit der Sprache um? Und da kann kein Lehrer dabei sitzen. Das geht einfach nicht. Und es ist ja auch gut, dass die Experten das machen und können. Und da öffnen sich Schüler ganz anders. Also im Jahrgang 7, 8 hatten wir dann Leute da, die genau Workshops auf diese Schülerstufe zugeschnitten hatten, inhaltlich, und die auch die richtige Sprache gesprochen haben mit den Kids. Da hätten wir uns vorne vielleicht einen abgebrochen und wären da gar nicht so dran gekommen. Ja.
Was ist dann bei solchen Angeboten die Rolle der AWO, David?
Ja, also im Grunde klassische Vermittlungsarbeit. Es geht darum, in dem Projekt, dass man die Lehrkräfte hier vor Ort es so einfach wie möglich macht. Wenn die nämlich jetzt auch noch suchen müssten, wen gibt es denn da wo, dann machen das die wenigsten, weil das im Lehreralltag nicht zu leisten ist. Und deshalb im Grunde ist es so eine Mail an mich. Wir hätten gern in dem Bereich, zu dem Thema jemanden, kannst du uns helfen? Und dann sage ich eigentlich immer ja. Weil wir haben große Sammlung an Menschen, die Kooperationspartner von uns sind. und das klingt ein bisschen bürokratisch, aber das ist auch gut. Also die sind quasi schon geprüft, wir wissen, wer das ist. Das ist nicht irgendjemand, der sagt, oh, ich kann das auch ganz gut, sondern die sind schon...
Gerade bei dem Thema muss man natürlich wissen, ne?
So ist es, genau. In dem Fall war es jetzt auch so, dass der Referent, der kam, die Möglichkeit habe ich auch immer über die Bundeskoordination aus Berlin, die quasi so der Dachverband von uns ist, und die hat natürlich auch ganz viel Menschen an der Hand, die vor Ort auch kommen können, und die haben noch natürlich noch einen viel größeren Fundus an Menschen. Und so kam auch die Moasumang zum Beispiel zu uns dann.
Die Moasumang, Trägerin Bundesverdienstkreuz, Autorin, Regisseurin, war in der protestantischen Kirche zu Gast zum Vortrag. Hochkarätiger Gast. Worum ging es dabei?
Ja, die Moasumang war vor 2 Wochen bei uns. Dank der guten Connections von David konnten wir sie an Land ziehen. Und der Pfarrer Meckler aus Rülsheim hat gleich gesagt, das machen wir bei mir in der Kirche. Das war fantastisch. Wir waren mit den 9. und 10. Klassen da. Die Schülerinnen und Schüler haben sich den Film angeschaut, den die Moasumang vor einigen Jahren gedreht hatte. Der heißt Mo und die Arier. Und danach ging es um den Austausch mit ihr selbst vor Ort. Die Schülerinnen und Schüler konnten unzählige Fragen stellen, und das war ein sehr nachhaltiges, beeindruckendes Erlebnis für alle, die da anwesend waren. Wir haben noch tagelang davon geredet. Ja, wir haben teilweise immer noch Gänsehaut-Feeling, wenn wir darüber sprechen. Das war der Jackpot für uns an diesem Tag. Also das war auch für mich, ich bin jetzt seit 27 Jahren im Schuldienst, das war so ein Magic Moment. Muss ich sagen. Du hast
schon mit 15 angefangen.
ja, und das war fantastisch. Diese Welt, die Mo in dem Moment hier nach Rülsheim gebracht hat, das den Schülerinnen und Schülern zu zeigen und ganz konkret in den Austausch mit diesen Menschen zu kommen und zu sagen, wie erleben sie Rassismus, wie gehen sie damit um, was mache ich, wenn ich auf dem Schulhof stehe und ich sehe, da wird eine Mitschülerin angemacht, da gibt's Mobbing, da passiert irgendetwas, was mache ich dann ganz konkret, wenn ich mich nicht traue, an den Täter zu gehen, wie würden sie reagieren? Und das war unfassbar wertvoll, was die Moasumang da den Schülerinnen und Schülern mitgegeben hat an diesem Tag, weil sie wirklich hautnah berichten konnte, was sie erlebt hat. Und das waren ja keine Fake-Geschichten, sondern das wurde ja alles mit ihr gemacht. Das ist ja alles mit ihr passiert. Und sie hat, das war das Tolle, immer wieder aufgezeigt, wie positiv sie damit umgeht. Und das war das Entscheidende. Nämlich sich nicht nur in diese Opferecke zu stellen, sondern zu sagen, so, und was mache ich jetzt damit? Was hole ich da noch Positives mit raus? Wie gehe ich da zukünftig damit um? Und das war fantastisch.
Welche Themengebiete sind denn besonders in eurem Fokus? Du hast ja jetzt die Angebote für die 5., 6., 7., 8., 9., 10. Wir sind ja jetzt schon durch quasi, was die Mittelstufe angeht. Aber welche Themen spielen da noch eine Rolle? LGBTQ+,
ja, richtig.
Plus, sagt man das so? Ich bin ja, du weißt schon, ich bin ein bisschen von vorgestern, kenne mich mit manchen Sachen nicht so gut aus. Ist aber ja auch ein Thema, ne, was
ja,
sich gesellschaftlich stellt und die Schulen damit auch erreicht.
Richtig, wir hatten gerade vor Wochen, das kam auch aus der Schüler-AG, die AG mit Courage, hatten wir am Pink Day, der ja vor einigen Wochen war, hatten wir einen großen Aufruf gestartet innerhalb der Schule. Traut euch, zeigt Farbe. Und wir waren ein bisschen unsicher, wie das so ankommt, und wir hatten doch tatsächlich in der Schülerschaft viele Schülerinnen und Schüler, die kamen an dem Tag im Pink, auch Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, ich zeige jetzt da mal Flagge, ich solidarisiere mich. Das war nur ein Tag, eine Einzelaktion, aber die hat ausgereicht, um Schüler miteinander ins Gespräch zu bringen zu diesem Thema, um auch innerhalb der Klassengemeinschaft darüber zu reden. Wir haben wöchentlich in allen Jahrgängen den Klassenrat, den wir durchführen, Demokratieerziehung. Live, ja. Da wird im Klassenrat gemeinsam werden Themen angesprochen, Probleme gelöst, Vorschläge gemacht. Wie geht's weiter? Wie kann man dieses oder jenes sanktionieren? Welche Maßnahmen bräuchten wir? Dieser Klassenrat ist ganz, ganz wichtig, um den Kindern auch zu zeigen, wir leben Demokratie, und was die Klasse entscheidet, das ist dann verbindlich für alle. Und gerade auch dieser Pink Day hat dazu geführt, dass in vielen Klassen auf einmal Gespräche geführt wurden. Warum hast du das angezogen? Warum solidarisierst du dich damit? Oder andere wurden gefragt, ja, warum bist du da dagegen? Warum hast du da eine ablehnende Haltung? Man kam ins Gespräch, das heißt, die Schülerschaft wurde sensibilisiert. Und das ist letztendlich das Entscheidende, weil viele Dinge brauchen Jahre, sind ganz, ganz schwierige Prozesse, bis etwas bewegt werden kann und bis man auch mal von den Worten zu den Taten kommt. Das geht nicht von heute auf morgen. Da muss ganz viel geredet werden.
Das gesellschaftliche Klima ist ja doch ambivalent. Da gibt es einerseits die, die bei den Themen mitziehen und die das auch für richtig halten. Ein anderer Teil der Bevölkerung ist geradezu getriggert, wenn man so ein solches Thema anspricht. David, wie erlebt ihr diese gesellschaftliche Diskussion?
Ja, das ist ganz sicher so, Matthias. Was wir halt, also bei dem Thema von EWITZ, LGBTQ+, haben wir zum Beispiel auch tolle Kooperationspartner. Schlau RLP heißen die, sind auch ein ehrenamtlich tätiger Verein. Und was die machen, und das zieht sich eigentlich durch alle Themen, das ist, ich glaube, das ist wirklich wichtig, die betroffenen Perspektive mit reinzubringen. Also das eine ist, dass man abstrakt über sowas spricht, diskutiert. Das wird auch übrigens in unserem Netzwerk oft gemacht. Das kann ich durchaus auch selbstkritisch dazu sagen, dass es da sehr abgehobene, abstrakte Diskussionen gibt. Zum Beispiel jetzt gerade, könnte man den Titel des Netzwerks nicht ändern, weil Schule ohne Rassismus, das suggeriert ja, dass es Schulen gibt, an denen es keinen Rassismus gibt, und das ist ja in sich schon unlogisch, weil das gibt es ja überall, wo ich sage, okay, wir können jetzt 3 Stunden solche Diskussionen führen, aber sie führen zu nichts, während, ich sage jetzt mal, übertrieben draußen die Nazis marschieren und wir diskutieren uns hier kaputt über irgendwelche, also jetzt nicht hier, aber es gibt Orte, wo die wirklich marschieren schon, und wir diskutieren hier über ein paar Begrifflichkeiten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Menschen hören, in denen ganze Themen, die solche Dinge wirklich erleben. In dem Fall, und das ist auch wesentlich bei Schlau RLP, dass da tatsächlich entweder also homosexuelle Männer oder Frauen oder Transgender dabei sind, die wirklich, und die sitzen sich in einen Schulkreis und die erzählen von ihren Outings und von ihren Alltagsprobleme und sagen dann, das finde ich ganz toll, ihr könnt auf Karte Fragen schreiben, die ihr euch nicht traut, uns zu fragen. Und das kommt ganz oft. Und dann liest die Transgender-Frau zum Beispiel vor, meine Brust-OP, was hat die gekostet? Zahlt es die Krankenkasse? Solche Dinge. Und das ist alltagsrelevant. Das ist wichtig zu wissen, damit man diese Perspektive mitnimmt. Genauso ist es bei der Moasumang. Man kann sich da schwer vorstellen, was Menschen mit dunkler Hautfarbe zum Teil einfach erleben im Alltag. Wir haben das hier so nicht, weil wir sind von hier, wir sind hier sozialisiert, und es gibt Menschen, bei denen ist das nicht der Fall. Und die haben schon eine ganz andere Stelle wert. Die sind an einem ganz anderen Punkt, an dem wir Sinn, und deshalb müssen die sozusagen viel mehr von Anfang an schon ertragen, oder die Gefahr besteht immer, dass sie aufgrund von äußeren Merkmale Dinge erleben, die wir so nicht erleben würden. Deshalb ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler solche Menschen kennenlernen. Umgekehrt ist es aber so, dass es gesamtgesellschaftlich betrachtet schon bei manchen Themen sehr schnell in Debatte geht, die ich auch nicht gut finde. Also wenn wir, wir jetzt gerade beim berühmten Gender-Sternchen zum Beispiel, da gibt es ja erbittertste Diskussionen, warum es gut ist, das zu machen, oder auch nicht gut ist, das zu machen. Ich bin da manchmal ein bisschen hin und her gerissen, ob uns das wirklich weiterführt. Deshalb war es mir auch so wichtig, dass die Moasumang herkommt, weil die Daniela hat es gerade, so ein positive Blick dann hat, nämlich die geht ja wirklich auf Nazis zu und sagt, hey, redet doch mit mir. Und die macht ja nicht nur diese Schultour, wie es heißt, wo sie den Film zeigt und dann an Schule drüber spricht, sondern die hat jetzt auch einen Verein gegründet, wo sie sogenannte Dialogbotschafter ausbildet, alles zertifiziert und so weiter. Und wirklich diese Technik, dass man auf Menschen zugeht, die vermeintlich oder auch tatsächlich ganz anders ticken als ich, dass ich auf die zugehe und sage, lass uns doch mal miteinander reden. Und ich glaube, und das ist für mich eigentlich die wichtigste Botschaft, die Mo mit hierher gebracht hat, dass egal wie stark mich Menschen ablehnen, ich trotzdem versuchen muss, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist auch für die Demokratie, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und manchmal, und das betrifft viele oder eigentlich alle Parteien zum Beispiel oder viele Gruppierungen, machen wir es uns natürlich auch sehr leicht, Menschen im Vorfeld auszuschließen, die vermeintlich nicht in unser Mindset passen und das ist nicht gut. Auch für so ein Netzwerk wie hier ist das nicht gut. Deshalb ist es wichtig, dass man mit möglichst viel im Gespräch bleibt.
Da muss man natürlich auch hin und wieder Themen diskutieren, die sehr schwierig sind. Ne? Also ja, erleben wir gerade eine große Problematik in den Kommunen, was die Aufnahme der Geflüchteten angeht. Du kennst die Hilferufe in Anführungsstriche, jedenfalls die Statements, auch so kommunale Familie, auch aus dem Kreis Germersheim, ne, wo Kollegen von mir auch sagen, wir kommen an unsere Kapazitätsgrenze, wir können das einfach bald nicht mehr bewältigen, die Anzahl. Ne? Wir haben aktuell doppelt so viele Geflüchtete hier bei uns als noch 2015, 16 und das ist eben eine große Herausforderung jetzt auf unserer Ebene. Wir merken gleichzeitig, dass in der Bevölkerung die Hilfs- und Aufnahmebereitschaft sinkt. Hat auch mit aktuellen Entwicklungen zu tun. Ne? Ich glaube, wenn man, also ich finde, das ist ein Beispiel, über das wir diskutieren müssen. Auch wenn natürlich dann am rechten Rand einzelne jubeln, die Falschen jubeln und klatschen. Aber nicht darüber zu sprechen, das wertet sie noch mehr auf, ne? Weil das dann die Einzigen sind, die sich dazu äußern. Ne?
Ja,
und dann finde ich, dann kann man auch mal als Bürgermeister, also ich bin jetzt zum Beispiel so, dass ich die Aufgaben, die sich uns stellen, immer der Meinung bin, wir müssen die so gut wie möglich erfüllen, die gesetzlichen Aufgaben. Ne? Auch wenn manche der Aufgaben, um die habe ich mich auch nicht gerissen. Ja? So ist es eben. Aber auch an dieser Stelle muss ich dann auch mal sagen, liebes Land oder lieber Bund, es gäbe auch andere Lösungen. Ne? Und lasst uns mal drüber reden, ob man da nicht zu einer, da geht es gar nicht um Geld, sondern es geht auch um die Frage, wie Zuteilungen laufen und so weiter. Und das, glaube ich, diese Diskussion muss man führen, auch wenn sie natürlich von Menschen mitgeführt wird, die eine menschenverachtende Perspektive haben. Du hast eben gesagt, ne, man soll die nicht ausschließen. Man muss sie, glaube ich, politisch, man muss es klar benennen, dass eine Zusammenarbeit nicht geht, aber man muss sprechen. Ne? Man muss auf Argumente, wenn nötig, eingehen, solange sie nicht menschenverachtend. Ich finde, da gibt es einfach eine Grenze. Ne?
Ja, ja.
Und die Grenze ist vielleicht auch Umgang mit Sprache. Daniela hat es gerade an einem anderen Beispiel klar gemacht. Wenn dann schon in den vorgetragenen Argumenten einfach eine Haltung zum Ausdruck bringt, die alle Asylbewerber unter Generalverdacht stellt oder zu Verbrechern macht oder die dann auch wirklich persönlich angreift, und dann muss man sagen, da grenzen wir uns davon ab. Ja? Aber trotzdem muss die demokratische Mitte Diskussionen führen darüber, wie aufnahmebereit das System noch ist. Ja? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns vor dem, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, nicht drücken.
Ja, absolut. Gibt auch einen großen Unterschied, wo das geschieht, also wenn ich jetzt in einem großen Gremium, jetzt wie im Bundestag oder am Landtag, ist es natürlich, wo auch alles ja ein Stück weit vorbereitet und auch inszeniert ist, ist es natürlich jetzt vermessen zu denken, dass ich jetzt ein paar von der AfD überzeuge, indem ich jetzt ein paar gute Argumente vorbringe. Das wird die Moasso Marachuna schreiben. Ich glaube, entscheidend ist, wenn man mit einzelnen Personen spricht, die ich erstmal nur als Mensch vor mir habe und sage, und diese ist gleich, ich packe den in die Ecke und den in die andere Ecke. Ich glaube, da wehrt sie sich und sagt, sprich doch mal mit ihm oder mit ihr und guck, wie die so drauf ist, und dann sehen wir weiter. Und das ist einfach ein erfrischend anderer Ansatz, gerade in der momentanen Zeit, weil es ist schon relativ leicht, auch wir hatten es vorhin von Social Media, sich in seine eigene Bubbles, wie man so schön sagt, zu tummeln, und jeder bestätigt einem in allem, was man sagt, denkt, klickt und alles, und die Welt ergibt Sinn. Aber so ist es nicht.
Sie ist komplizierter.
Es ist deutlich komplizierter.
Das ist eigentlich doch schade, ne? dass die Welt so kompliziert sein muss.
Ja.
Sie könnte ja so einfach sein. Was sagen denn die Eltern zu diesen Angeboten und zu diesen Projekten, liebe Unterstufenleiterin?
Also das ist eine gute Frage. Also wir haben aus der Elternschaft sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Eltern, die sagen, ja, finde ich toll, da geschieht endlich was. Die Schule erkennt die Zeichen der Zeit und geht da aktiv an und schreibt sich nicht nur so ein Logo auf die Homepage. Natürlich gibt es auch Eltern, die ihre Ressentiments äußern, die auch sagen, das geht mir doch ein bisschen zu weit vielleicht oder muss das sein, diese Diskussion. Oder dann kriegt man mal eine E-Mail, da ist dann irgend so ein Videoclip dran, so eine Gegendarstellung, ist doch alles gar nicht so, wie wir das hier so sehen. Das gibt es natürlich auch, aber unsere Aufgabe ist in dem Moment, und das ist für mich das Entscheidende, unsere Schülerinnen und Schüler dahingehend so zu stärken, dass sie dieses Spannungsverhältnis aushalten. Nämlich hier in der Schule zu erleben, was positiv sein kann im Umgang miteinander, aber zu Hause eine andere Wirklichkeit vorfinden. Und unser Job muss es ja sein, die Kinder so zu stärken, dass sie diesen Balanceakt aushalten. Dass sie merken, zu Hause gibt es ein anderes Weltbild. Hier in der Schule erlebe ich aber, dass man nicht wegguckt, dass man sich für andere einsetzt. Dass das doch alles gar nicht so ist, wie es teilweise zu Hause oder auch in den Medien gelehrt wird, das müssen die Kinder ertragen können. Und ich sehe unseren Job darin zu sagen, wir geben euch das Handwerkszeug mit, dass ihr, wenn ihr diese Schule verlasst, euren Weg draußen findet und zu eurer Meinung, zu eurer Haltung stehen könnt.
Und das Tolle an demokratischen Systemen ist ja, dass man eine unterschiedliche Meinung haben darf.
Genau.
Man darf ja sagen in unserem System, was man denkt, solange man jetzt gegen die Gesetze verstößt. Ne? Das ist ja auch der Unterschied. Wir waren gestern, Sebastian und ich, auf einer Gratulation und da hat auch jemand gesagt, in der Corona-Zeit, da wurde ja immer nur das veröffentlicht, was Mainstream war. Ne? Die kritische Wissenschaftler, die kamen ja gar nicht zu Wort und so. Ne? Und du hattest es im Zusammenhang mit russischer Kriegspropaganda gestellt. Der Unterschied ist eben, dass man bei uns unterschiedliche Meinungen äußern darf. Dass man das in Facebook schreiben darf und demonstrieren darf. Man kann sogar Demonstrationen anmelden, wenn man nicht zu faul dazu ist und so weiter. Ne? Dann dazu stehen, seinen Namen auch hergeben und sagen, ich sehe das eben anders. Und das ist der Wert dieses Systems. Und dafür muss man auch streiten, ne? Und Kinder vorbereiten und ihnen klar machen, dass auch vielleicht die Rollenbilder, die zu Hause noch gelebt werden, mit dieser Gesellschaft eben heute nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Ich glaube, das ist eine große und wichtige Aufgabe. Und ich finde toll, dass ihr euch dieser Aufgabe so sehr stellt. Gibt es Themen, die die Schüler unbedingt gerne thematisieren würden? Du hast eben gesagt, es war der Pink Day, ein Vorschlag aus der Schülerschaft. Gibt es noch weitere Themenfelder, wo die drauf brennen, dass das hier eine Rolle spielen soll in dem Projekt?
Also was jetzt gerade neulich in der AG rauskam, war, dass viele Schülerinnen und Schüler gesagt haben, sie würden gerne ganz speziell zu dem Thema, wie gehen wir mit Behinderungen um, etwas unternehmen. Wir sind eine Schwerpunktschule. Wir haben einen Fahrstuhl hier im Haus natürlich, barrieregerecht alles, behindertengerecht, ja, sag ich mal. Aber Behinderung ist ja nicht nur äußerlich, gibt es auch in vielfältiger Form. Und die Kinder nehmen das natürlich schon wahr. Was ist eine Beeinträchtigung, gerade in einer Schwerpunktschule? Und das ist mittlerweile auch ein Riesenthema. Ja. Und dieser Wunsch kam aus der Schülerschaft zu sagen, da würden wir gerne irgendwie ein Projekt haben oder einen Workshop haben. Einfach nur, um auch dahingehend zu sensibilisieren, um zu zeigen, eigentlich hat jeder mit seinen Talenten, Fähigkeiten, Fertigkeiten hier seinen richtigen Platz und ist zu Recht da. Und erfährt auch, das ist für mich das Entscheidende, auch die Anerkennung dazu. Nicht nur, ich dulde, dass du da bist, sondern ich tue es anerkennen. Das ist nochmal ein Riesenschritt.
Und es gibt ja ganz gescheite Leute, die wahnsinnig beschränkt in einzelner Hinsicht sind, ne? die auch Barriere haben in ihrem Leben. Also von daher, das ist ein sehr weiter Begriff, eine sehr weite Fragestellung, der wir uns alle irgendwo stellen müssen. Gibt es Themen, die aus der Lehrerschaft kritisch gesehen werden, also im Kollegium, so Gesamtkonferenz oder noch viel wichtiger, große Pause, Getuschel im Lehrerzimmer, schon gehört, ist wieder Veranstaltung, diesmal zu dem und dem Thema. Sind die noch ganz sauber? Was machen die da? Oder ist es eher ein junges, einiges Kollegium, was auch an einem Strang zieht?
Also ich würde mal sagen, wir haben da die komplette Bandbreite zu bieten. Natürlich gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die das auch kritisch sehen, die sagen, na, das geht mir jetzt noch ein bisschen zu weit. Dann kommen Rufe aus der Schülerschaft, die sagen, ah, wir hätten doch jetzt noch gerne eine dritte Toilette, nicht nur Männlein, Weiblein. Oh, da gibt es dann Kollegen, die rollen dann mit den Augen. Ja, das muss man dann so auch diskutieren und aushalten. Aber die Schüler sind so sensibilisiert, dass sie sagen, ja, was geht denn noch alles? Was könnten wir denn noch? Klar, natürlich, wir haben eine große Mehrheit, die hinter uns steht. Natürlich gibt es auch kritische Geister, die sagen, na, da ist für mich jetzt eine Grenze erreicht. Das fängt schon bei Kleinigkeiten an, wie dass wir seit Jahren auf dem Weg sind, eine neue Schulordnung zu erstellen. Das ist fast wie ein Pudding an die Wand zu nageln. Das geht kaum, sich da zu einigen. Bei dem einen beginnt die Verwahrlosung der Schülerschaft schon damit, dass die in Jogginghosen kommen. Die anderen sagen, jeder soll doch anziehen, was er möchte. Da kriegt man auch ein 80-köpfiges Kollegium nicht unter einen Hut. Und in diesen Gremien sitzen dann auch noch die Eltern mit drin und die Schülerschaft. Ne? Das heißt, dass das ein Diskurs sein muss, ist vollkommen klar. Ja? Also wir sind nicht alle hier Friede, Freude, Eierkuchen, aber das macht ja die Sache so spannend und das ist ja ein Prozess.
Bringt der Prozess was? Was sind so eure Erfahrungswerte, David? Aus den letzten Jahren, kann man das messen? Gibt es Verhaltensänderungen, die am Ende dabei rauskommen? Oder ist es gar nicht so wichtig, was da am Ende dabei rauskommt?
Ja, ich meine, ich habe ja selber, das muss man ja, man muss sich ja immer selber reflektieren. Und ich habe natürlich auch beschränkte Perspektive dadurch, dass ich bin wahnsinnig privilegiert. Ich habe 70 Schule zu betreue und natürlich komme ich nur an die, die sehr aktiv sind und die engagierte Leute hervorbringen oder die engagierte Lehrkräfte melden sich bei mir. Und deshalb ist es natürlich, könnte ich zu dem Schluss kommen, dass ja alle super cool sind und extrem aufgeschlossen und jeder möchte, reißt sich um das Projekt und so weiter. Das ist in Teilen so, aber auch nicht überall, das stimmt schon. Und was wir immer wieder erleben, ist natürlich auch, dass sich einzelne Lehrkräfte bei uns melden, über rassistische Vorfälle an der Schule berichten. Wir machen dann immer zweierlei. Wir verweisen auf zum Beispiel Empower. Das sind Kollegen von uns, die das in Koblenz machen, diese regionale Koordination. Und das ist eine Meldestelle oder eine Stelle für Opfer rassistischer Beleidigung. Die werden dann beraten und so weiter. Und dann machen wir im Anschluss, wenn möglich, einen Workshop an der Schule zu dem Thema, weil es ist ja eigentlich ein präventiver Ansatz. Wenn was passiert ist, ist es zu spät eigentlich schon. So. Aber natürlich passiert es ständig. Es gibt ja auch immer die Schlauberger, die sagen, ach, jetzt seid ihr hier Schule ohne Rassismus, also gibt es jetzt keinen Rassismus mehr an der Schule. Dann sage ich, ja, natürlich gibt es den. Das wird es immer geben. Aber wir haben das Schild an der Wand. Meistens oder im Keller, aber meistens an der Wand. Und wir können darauf zeichnen, und es ist eine Selbstverpflichtung. Darum geht es. Es ist eine Selbstverpflichtung. Deshalb mag ich auch den Begriff Titelverleihung gar nicht so sehr, weil es klingt so, jetzt habt ihr was geschafft und so weiter. Und dann geht es erst los eigentlich. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage. Und deshalb habe ich fange gefühlt immer wieder von vorne an, weil es immer wieder neue Probleme und Fälle gibt. Aber ich sehe halt an Schule wie hier oder auch woanders, was für ein Mehrwert das Ganze hat. Und dafür ist es ganz sicher wert, den Aufwand zu betreiben. Ja.
Gibt es als andere Schule tolle Projekte, wo du sagst, das wäre auch was für Rilse?
Ja, absolut. Also das Schöne war, die Rilsemer, die waren ja vor kurzem in Osthofen, da haben wir unser Landestreffen gemacht, hatten wir 10 Workshops und über 200 Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte auf M. Haufe sozusagen, das war wirklich toll. Und da war ein Kriegsberichterstatter da, Carsten Stormer heißt der schreibt für Geo und Spiegel und so weiter, entsprechende Reportage. Und der war lange auf der Philippine, der wohnt dort auch und der war dort in Duterte's Drogenkrieg lang unterwegs. Der Duterte, das war der Präsident der Philippinen, hat ja irgendwann gesagt, also dieser ganze Drogenkrieg, ich werde dem Lenin her, also jeder, der einer sieht, der Droge konsumiert, schießen dann über den Haufe, können dann machen, wird nicht bestraft. Das war so und er hat das live und vor Ort sich angeguckt, hat dann zum Beispiel einen Film gemacht über Gerichtsmedizinerin, die Leiche im Nachgang untersucht hat, weil der auf dem Todesschein stand immer natürliche Todesursache, aber die hatten zwei Kuchle im Kopf und die hat sich das angeguckt und ein Pfarrer, der diese Tote im Nachgang gesegnet hat, damit die auch anständig sozusagen beerdigt werden. Und so Menschen, die sich gegen sowas auflehnen, das hat er sich angeguckt. Jetzt ist er momentan in der Ukraine viel unterwegs und das ist sehr beeindruckend, wenn der dort davor spricht, was er erlebt. Und das ist garantiert jemand, den ich wieder hierher hole will.
Diese ganzen Begegnungen, Projekte, Referente müssen auch finanziert werden. Das Projekt lebt von Spende. Deshalb wollen wir an der Stelle jetzt natürlich auch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Wenn unter den Zuhörerinnen und Zuhörern jemand ist, der privat oder auch als Unternehmer dieses Projekt gerne unterstützen würde, an die IGS Rülsheim, wenden Sie sich an die Schulgemeinschaft oder auch gerne über die Verbandsgemeindeverwaltung. Wir stellen den Kontakt gerne her. Jede Spende ist willkommen und hilft, dieses Projekt größer und nachhaltiger zu machen. Wir haben für das erste Jahr jetzt schon ein bisschen Spende gesammelt und die Werbetrommel gerührt und so konnten wir auch das eine oder andere ermöglichen. Aber natürlich müssen die Leute, die leben ja auch von was, die hierher kommen, ne? Die leben von ihrer Beteiligung und das muss natürlich dann auch finanziert werden.
Ja, genau so ist es. Und für mich, das kann ich sagen, Matthias, ist im Grunde das ein großer Erfolg, dass die Landeszentrale für politische Bildung nur noch wenige Mittel hat, weil das heißt, dass die Schule sehr aktiv sind und sehr viele Leute zu sich holen. Dementsprechend sind die Mittel natürlich bald leider ausgereizt, aber ich weiß, ich habe wirklich tolle Kollegen und Kolleginnen in Mainz sitze, die sich darum kümmern, dass das weitergeht, auch in Zukunft weitergeht. Und das will ich auch mal dazu sagen, das mit Ausnahme einer Fraktion im Landtag wird das Projekt von alle anderen massiv unterstützt. Also es gibt da keine großen Parteiunterschiede zwischen SPD, CDU, FDP, Grüne, wie auch immer. Die sind alle sehr stark in diesem Projekt dabei. Die finden das alle toll und das ist auch wichtig. Und ich kann auch hier vor Ort sagen, wir haben alle, also Menschen aller Couleur als Pate auch. Also wir haben den Fritz Brechtl als Pate in einer Schule, wir haben den Martin Brandl in einer Schule als Pate. Es gibt natürlich auch SPD-Politiker, der Thomas Hitschler ist in der Maria-Watt-Schule und. Also, und das ist wichtig, dass die da alle hinten dran stehen. Und deshalb gibt es auch entsprechend die Unterstützung von aller Seite. Ja.
Dani, jetzt gehen wir noch Rilse zurück. Wer ist denn Pate in Rilse? Oder ist man noch am Suchen?
Also wir sind noch auf der Suche. Ich hätte natürlich so ein paar Favoriten, aber die würde ich jetzt namentlich jetzt hier nicht öffentlich nicht nennen, öffentlich, weil die müsste ich erst ansprechen. Aber da bräuchte ich auch die ein oder andere Hilfe seitens der Ortsgemeinde.
Die kriegst du bestimmt. Wir haben ja doch schon auch mal vorgefühlt und da der hier am Tisch sitzende Pressereferent ab und zu am Tisch des Ortsbürgermeisters sitzt, sollte sich das auch gut
genau,
organisieren
so
lassen.
Ist der Plan.
Es ist nämlich, es ist immer dann cool, wenn der Pate eben auch bei den Schülern bekannt ist und ankommt und ein Standing hat. Ne? Genau. Das sind Bürgermeister und Landräte jetzt ja, so. Semi-cool, ne? Hat ein früherer großer SPD-Politiker dazu gesagt. Jetzt träumen wir uns mal noch ein bisschen über Schule, Dani. Nehmen wir mal an, das Projekt Schule gegen Rassismus brutal erfolgreich. Was wären noch so Baustellen im Schulalltag, wo du sagst, das ist eigentlich ein großes Thema, dem man sich stellen müsste.
Also jetzt im Rahmen des Projekts natürlich, unser nächstes Ziel wäre, dass wir hier vor Ort aktiv werden. Also nicht nur innerhalb unseres Schulgebäudes, das soll ja alles nicht nur in den Klassenzimmern bleiben und die Kinder tragen das mit nach Hause, was sie hier lernen, erfahren, erleben, sondern eigentlich wünschen wir uns, dass wir hier direkt vor Ort in der Ortsgemeinde in irgendeiner Form noch aktiv werden können. Da hätten wir schon einige Ideen, die müsste man da mal besprechen, sei es Stolpersteine oder Pflege des Judenfriedhofs oder. Da gäbe es, glaube ich, auch hier im Kreis viele Möglichkeiten, weil wir möchten ja den Kindern auch zeigen, es reicht ja nicht, was ihr hier irgendwie so innerhalb unserer vier Wände lernt, sondern ihr müsst ja auch draußen was damit anfangen können. Und das wäre auch unser Wunsch als Schule, präsent zu sein innerhalb der Ortsgemeinde und zu sagen, das hat hier einen roten Faden und den möchten wir außerhalb des Schulgeländes bringen.
Und wirken in die Gesellschaft hinein, in den Diskurs vor Ort, der hoffentlich auch geführt wird. 20. Juni ist Weltflüchtlingstag. Ne? Das sind solche Anlässe, um sich Themen zu stellen, auch kontrovers, meinethalben, aber ihnen, den Menschen, die hier bei uns sind, gegenüber immer wertschätzend und annehmend. Das würde ich doch sagen wollen, dass das eine Voraussetzung sein muss. Und dann freuen wir uns, wenn ihr den Finger in die Wunde legt, hier auch in der Öffentlichkeit. Ich habe ja schon mal erzählt, Rülsheim hat auch eine spannende Vergangenheit in einer Community der Sinti und Roma hier im Ort. Und da gibt es auch eine sehr ambivalente und interessante Geschichte zu erzählen. Das wäre auch räumlich nicht weit von unserem heutigen Standort entfernt. Das wäre auch so ein Thema, ne, was bestimmt interessant wäre, mal aufzuarbeiten und auch eine gar nicht so bekannte Sicht der Dinge dann in den Mittelpunkt rücken könnte. Das war eine Begegnung zum Thema Schule ohne Rassismus mit Dr. David Emling und Daniela Johannes heute an der IGS Rülsheim. Und ich danke euch herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns über dieses Projekt, über eure Arbeit und über die Meisterschaft des FC Leimersheim Rede und Antwort zu stehen. Das ist die Mai-Ausgabe dieses Podcasts. Im Juni betrachten wir dann zwei Hilfsorganisationen, die für Menschen in Not da sind, nämlich den Weißen Ring und den Sozialverband Deutschland. Auch das wird eine bestimmt interessante Begegnung. Für heute danke ich euch herzlich. Freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und wie immer, wenn Sie Vorschläge haben für Themen und Gesprächspartner, schreiben Sie mir unter m.schad@rulsheim.de. Ich freue mich sehr auf Ihre Ideen und Vorschläge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und schönen Mai.